Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid und unserer neuen Folge Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen, lauschen möchtet. Ihr könnt dabei gerne weiter joggen oder es euch gemütlich machen oder kochen oder an welchem Ort, an welcher Stelle ihr uns hier gerne zuhört. So, unsere Folge heißt heute die Amputation.
Ja, Amputationen sind, da sage ich niemandem irgendetwas Neues, wirklich dramatische Einschnitte. Wenn man vorher gesund war und dann plötzlich ein Körperteil verliert, sei es ein Bein, sei es ein Arm oder was auch immer. Und ein Trugschluss, der sich immer noch hält, und ich weiß nicht warum, wahrscheinlich, weil man nicht so viel damit zu tun hat. Viele denken, wenn man ein Körperteil verliert, dass man dann einen Millionenbetrag als Entschädigung bekommt. Das ist aber bei Weitem nicht der Fall. Also Schmerzensgeldzahlungen, die beginnen, wenn man einen Unterschenkel verliert, mitunter schon bei 30.000 Euro. Das ist ja nichts. Also es gab Urteile in diesem Bereich 30.000, 40.000 Euro, auch für einen Arm in dieser Größenordnung. Also es wird nach meiner persönlichen Auffassung nicht adäquat entschädigt, wenn man einen Körperteil verliert. Da muss die Rechtsprechung sich einfach noch mehr bewegen und höhere Schmerzensgelder zusprechen.
Der Appell ist raus und genau das wird ja heute auch unser Thema sein, nämlich wie viel wert ist in unserem Fall heute ein Bein, wenn man das so formulieren möchte. Wir haben eine Hörermail für euch. Natürlich, das ist eine Mail von der lieben Katharina und sie ist Kinderärztin. Jetzt sind wir gespannt, was sie schreibt. Ich bin normal eine stille, begeisterte Hörerin eures Podcasts. Jetzt würde ich mich aber doch gerne einmal zu Wort melden. Es geht um die Folge der Fahrradsturz. Peter hat davon gesprochen, dass man im Zweifelsfall lieber ein kostspieliges CT zu viel machen soll. Ich möchte vorweg sagen, dass es außer Frage steht, dass die Ärzte in dem Fall falsch gehandelt haben. Bei der Schwere des Sturzes und der geschilderten neurologischen Symptomatik hätte mindestens eine sehr engmaschige Überwachung, eher jedoch eine zeitnahe Bildgebung erfolgen sollen. Das heißt, mein Einwand hat nichts mit dem konkreten Fall von euch zu tun, sondern mit der allgemeinen Aussage. Eins von 10.000 Kindern, schreibt Katharina, das durchs CT geschoben wird, entwickelt deswegen in den nächsten 5 bis 15 Jahren eine maligne Tumorerkrankung. Das mag wenig klingen, ich finde, das klingt auf jeden Fall schon ganz bedrohlich und viel, aber sie schreibt, das ist nicht wenig und da es um Kinder geht, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben, besonders tragisch. Das heißt, so ein CT kann auch schaden. Das ist der wahre Grund, warum sich Ärzte oft so schwer tun, Kinder leichtfertig ins CT zu schieben. Das Geld spielt dabei tatsächlich keine Rolle. In Klammern schreibt sie bei Kindern zum Glück so gut wie nie, worüber ich sehr dankbar bin. Mir war es wichtig, das noch einzuschieben, bevor jetzt reihenweise Eltern nach einem banalen Kopftrauma auf ein CT des Kopfes bestehen. Wir versuchen, wenn möglich, bei entsprechender Indikation ein MRT durchzuführen. Dieses ist jedoch nach Zentrum nicht immer verfügbar. Und hat natürlich auch Nachteile. Sedierung bei kleinen Kindern, erschwerte Beurteilung knöcherner Strukturen. Ansonsten vielen Dank für eure Arbeit und die Leidenschaft, mit der ihr jede Woche wieder eure Fälle vortragt. Liebe Grüße, Katharina.
Ja, vielen Dank, Katharina, für diese Klarstellung nochmal, gerade weil du auch vom Fach bist als Kinderärztin. Das sollte auch nicht so rüberkommen, dass quasi immer ein CT oder ein MRT gemacht werden sollte. Wenn dem so war, dann tut uns das leid. Wir wollten das darauf begrenzen, dass in Zweifelsfällen dann zur Bildgebung gegriffen wird, aber nicht in jedem Fall. Wir kennen die Problematik der Überdiagnosen und wenn das CT jetzt noch diese entsprechenden gesundheitlichen Nachteile bei einem von 10.000 Kindern hat, dass eine Tumorerkrankung auftritt, dann ist das ein sehr wertvoller Hinweis und hilft uns nochmal klarzustellen, dass es wirklich nur in den Fällen, wo begründete Zweifel vorhanden sind, dann eher auch die Bildgebung folgen sollte.
Also Katharina, vielen Dank nochmal für deinen Hinweis, für deine Mail und auf eure Mails freuen wir uns natürlich auch. Dafür haben wir eine E-Mail-Adresse info@tatort-krankenhaus.de. Kommen wir zu unserem heutigen Fall, deswegen seid ihr hier. Heute stellen wir euch die Geschichte, ja die Leidensgeschichte von Britta vor. Sie wird in unserem Fall ein Bein verlieren und von Peter werden wir erfahren, so unsensibel das klingt und wir haben es vorhin schon angesprochen, wie viel Wert ein Bein hat oder haben kann. So, aber jetzt ganz von vorne. Britta ist 63 Jahre alt, staatlich anerkannte Lehrerin, hat viele Jahre Kinder unterrichtet und in ihrem Beruf ist sie nach wie vor sehr engagiert und wird besonders auch von jüngeren Kolleginnen und Kollegen geschätzt. Zu Hause führt sie ein absolut geordnetes Leben, sie nennt es manchmal schon selber langweiliges Leben. Sie wohnt gemeinsam mit ihrem Ehemann Ralf in einem eigenen Haus, das über einen Garten verfügt, den sie liebevoll pflegt. Renovierungsarbeiten, Putzen, Fenster reinigen, Einkäufe erledigen, da ist Britta immer an vorderster Front unterwegs, das managt alles sie zu Hause in Eigenregie. So auch an einem Tag im August 2022. Britta beschließt, das Schlafzimmer neu zu streichen. Sie macht das alleine. Es ist auch schon Tag 2, die Wände sind fertig. Für die Malerarbeiten an der Decke steigt sie jetzt auf eine Trittleiter. Dann passiert es, ein unachtsamer Moment, ein falscher Tritt und sie stürzt von der Leiter. Ihr linker Unterschenkel knickt unglücklich ein, sofort durchfährt sie ein stechender Schmerz. Britta liegt am Boden des Schlafzimmers und kann sich nicht mehr bewegen. Zum Glück ist Ehemann Ralf im Haus, er hört die Hilfeschreie seiner Frau. Er will ihr aufhelfen, aber weil sie vor Schmerzen jedes Mal anfängt zu schreien, alarmiert er den Rettungsdienst. Ja, Peter, mal wieder ein Sturz. Ich habe hier gerade auch so ein bisschen so ein Déjà-vu. Das ist, glaube ich, schon unser zweiter oder dritter Sturz. Erstens im Haushalt und zweitens auch von einer Trittleiter. Und bisher war das auch nie der Anfang von irgendwas Gutem. So, ich würde ja sagen, mit 63 Jahren, also das ist quasi das neue 33. Aber Peter, die Knochen sehen das ein bisschen anders.
Ja, leider ist das so. Beim Sturz schon aus geringer Höhe, gerade bei Menschen in Brittas Alter, kommt es sehr häufig zu Frakturen am oberen Schienbein, dem sogenannten Tibiakopf. Dieser Teil des Knochens bildet einen wesentlichen Bestandteil des Kniegelenks und muss präzise behandelt werden, um die Beweglichkeit des Beins und die Stabilität des Gelenks auch langfristig zu sichern. Und solche Frakturen werden in der Regel operativ stabilisiert, häufig dann unter Verwendung von Platten und Schrauben, um die Knochenfragmente in der richtigen Position zu fixieren.
Und damit hast du jetzt schon genau das beschrieben, was die Ärzte im Krankenhaus bei Britta auch feststellen und tun. Also der Tibiakopf in ihrem linken Bein ist gebrochen. Sie bleibt jetzt fast 4 Wochen im Krankenhaus. In der Zeit wird sie 2-mal operiert. Die Ärzte stabilisieren den Bruch, indem sie sorgfältig Platten und Schrauben einsetzen. Das ist zumindest die Absicht der behandelnden Ärztinnen und Ärzte. Und für einen Moment scheint auch alles in Ordnung. Aber in den folgenden Monaten zeigt sich, dass das Bein nicht richtig heilt. Es formt sich eine extrem ausgeprägte O-Beinstellung. Für Britta ist jeder Schritt eine Qual, Laufen ist fast unmöglich geworden und bei einer Nachuntersuchung wird klar, die Lage der Platten verhindert die korrekte Bewegung des Beins. Irgendwas passt da nicht. Und um die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen und dass sie wieder laufen kann und ohne Schmerzen, wird jetzt eine erneute Operation vorgeschlagen. Zunächst sollen die Platten entfernt und 4 Wochen später das Bein korrigiert werden. Also für Britta ist diese Entscheidung alternativlos, ne?
Ja, ich denke, das ist auch die einzig richtige Entscheidung, denn falsch platzierte Platten können erhebliche, gravierende Folgen haben. Sie können das Bein dauerhaft verformen, die Muskulatur und die Gelenke zusätzlich belasten und im Extremfall verhindert eine fehlerhafte Positionierung nicht nur das normale Gehen, sondern erzwingt ja mitunter sogar weitere operative Eingriffe.
Bei dieser Operation allerdings kommt es zu einer Komplikation. Eine Arterie, und zwar die Kniegelenkarterie, wird verletzt. Und dieser kritische Vorfall bleibt zuerst einmal unbemerkt.
Ja, die Kniegelenkarterie, im Medizinersprech Arteria poplitea genannt. Dazu sollte man wissen, sie ist die Hauptarterie, die den Unterschenkel mit Blut versorgt. Und wird sie verletzt und wird das nicht sofort erkannt, kann die Muskulatur nicht ausreichend durchblutet werden, was zu einem, das hatten wir auch schon in 2-3 Fällen, Compartment-Syndrom führen kann. Hierbei steigt der Druck im geschlossenen Muskelraum so stark an, dass Gewebe absterben kann.
Ja, die Frage ist, passiert das auch bei Britta? Sie spürt im Aufwachraum auf jeden Fall sofort, dass da was nicht stimmt. Ihr Fuß ist kalt, sie kann die Zehen nicht bewegen. Das Gefühl in ihrem Bein ist fast vollständig verschwunden. Allerdings Schmerz durchzieht sehr wohl ihr Bein. Das ist ein ständiges, wie sie sagt, unerträgliches Pochen und Ziehen. Der behandelnde Arzt löst den Verband, legt eine Wunddrainage an und Britta wird auf die chirurgische Station verlegt. Doch die Beschwerden bleiben unverändert und mittlerweile hat sie wirklich Angst. Der Abend nach dem Eingriff vergeht quälend langsam. Die Wunddrainage ist bereits voll mit Blut. Britta erhält starkes Schmerzmittel, Kühlpacks werden aufgelegt. Aber ihr Fuß bleibt kalt und auch unbeweglich. Immer wieder klagt sie über das Gefühl, ihr Bein sterbe ab. Am nächsten Morgen zeigt die Drainage nur noch wenig Blut, doch das Bein bleibt kalt und taub. Sie spürt kaum noch etwas in Zehen und Fuß und die Beweglichkeit fehlt vollständig. Die behandelnde Ärztin versucht, sie zu beruhigen, das Gefühl kommt zurück. Britta ahnt aber, hier wird gar nicht zurückkommen, wenn hier nicht sofort gehandelt wird. Also sie ist jetzt wirklich alarmiert.
Ja, und letztendlich so ihr Bauchgefühl recht behalten. Ihre Symptome deuten auf eine Gefäßverletzung oder wie gesagt auf ein Compartment-Syndrom hin. Starke Schmerzen, Taubheit, Spannungsgefühl und die Kälte des Beines. Und werden diese Signale nicht ernst genommen, wir haben es vorhin angesprochen, droht ein irreversibler Gewebeverlust, der schlimmstenfalls eine Amputation erforderlich macht.
Ja, und der schlimmste Fall tritt ein. Britta steigt aus dem Krankenbett und steht plötzlich in einer Blutlache. Sofort wird eine Notoperation eingeleitet, die 6 Stunden dauert. Ein Bypass wird gelegt, um die verletzte Arterie zu versorgen. Der Fuß wird wieder warm, doch Gefühl und Beweglichkeit kehren nicht zurück. Die folgenden Tage bestehen aus Operationen, Wundreinigungen, es wird abgestorbenes Gewebe entfernt, immer wieder unter Vollnarkose. Sie hat Schmerzen, sie hat Unsicherheiten, starke Ängste. Die Ärzte versuchen wirklich alles, um Brittas Bein zu retten, aber letztendlich müssen sie den Kampf irgendwann aufgeben. Und im April fällt dann die Entscheidung, das linke Bein muss amputiert werden, im mittleren bis distalen Oberschenkeldrittel. Ja, natürlich kann jeder nachvollziehen, ein unglaublich großer Einschnitt, der da gerade in Brittas Leben stattgefunden hat.
Ja, wie schon eingangs gesagt, also der Verlust einer Gliedmaße ist für jeden Betroffenen ein lebensveränderndes Ereignis. Zum einen sind da die Schmerzen. Studien berichten von 60-80% der Patientinnen und Patienten klagen über Phantomschmerzen. Diese können reichen von leichtem Kribbeln bis zu starken, dauerhaften Schmerzen. Und eine Amputation hat natürlich auch psychische und emotionale Auswirkungen. Da spielen Ängste und mitunter sogar Depressionen eine Rolle. Viele Betroffene leiden unter einem veränderten Selbstbild, fühlen sich weniger attraktiv oder weniger kompetent.
Ja, vieles davon hat Britta in den vergangenen 3 Jahren mitmachen müssen. Dazu natürlich noch monatelange Reha. Irgendwann hat sie eine Beinprothese bekommen, mit der sie aber eher schlecht zurechtkommt. Ihren geliebten Beruf als Lehrerin musste sie aufgeben. Die meisten Aufgaben im Haus übernimmt jetzt ihr Mann Ralf. Aber Britta ist auf der anderen Seite, auch wenn sie wirklich auch mit Depressionen zu kämpfen hat, sie ist eine Kämpferin und sie erobert sich mittlerweile Stück für Stück ihre Eigenständigkeit zurück. Also vor der Frau können wir wirklich nur unseren Hut ziehen, du hast sie ja kennengelernt.
Absolut, absolut. Aber auch alle noch so guten Reha-Maßnahmen, Physiotherapien und Prothesentraining können Brittas frühere Lebensqualität nicht vollkommen wiederherstellen.
Ja, und deshalb, und auch weil Britta vermutet, dass bei ihr nicht alles korrekt verlaufen ist, hat sie bei dir und bei euch in der Kanzlei Rat gesucht, Peter, und ja nun offensichtlich auch gefunden, sonst würden wir heute nicht drüber sprechen.
Ja, wir haben im Fall von Britta ein Privatgutachten eingeholt. Das hat den Vorteil, dass man sich den Gutachter selber aussuchen kann. Den Nachteil, dass man das Gutachten erstmal bezahlen muss.
Sagen, das kostet dann doch was.
Aber diese Kosten, die man da aufwenden muss, die kann man später als Schadensposition auch wieder geltend machen. Also wer die finanziellen Möglichkeiten hat, ist mitunter auch gut beraten, ein Privatgutachten einzuholen. Wir verfügen in der Kanzlei glücklicherweise über die vielen Jahrzehnte jetzt hinweg aufgebaut über ein Sachverständigennetzwerk. Eigentlich in jeder Disziplin haben wir einen Arzt, den wir beauftragen können. Und da wissen wir, wir kriegen qualitativ hochwertige Gutachten. Worauf wir immer achten, ist, dass das keine Gefälligkeitsgutachten sind, also dass nicht irgendwo, weil das Gutachten bezahlt wird, der Arzt, die Ärztin etwas schreibt, was nicht zu vertreten ist zugunsten des Patienten.
Also man kauft sich das Gutachten, aber nicht die Meinung.
Genau. Besser kann ich es gar nicht formulieren und da achten wir sehr drauf. Ja, und der Gutachter stellt einige Fehler fest. Und zwar sagt er zunächst, dass offenbar die Platten der ersten Operation fehlerhaft eingebracht worden sind, sodass sich eine starke Obereinstellung ergeben hat. Das ist schon mal fehlerhaft und daraufhin wurde ja auch erst die weitere Operation mit den dann dramatischen Folgen notwendig. Und bei der Operation wurde, so der Gutachter, die Kniegelenkarterie fehlerhaft verletzt. Er sagt, das durfte nicht passieren. Das ist etwas, was vermieden werden kann.
Haben wir schon zwei Fehler.
Und dadurch haben wir schon zwei Fehler. Und unmittelbar im Aufwachraum klagte Britta bereits über ein kaltes Bein, Unbeweglichkeit und starke Schmerzen. Hier, so der Sachverständige, hätten umgehend weitere Untersuchungen erfolgen müssen und nicht nur die Schmerzmedikation erhöht werden. Das haben wir sehr häufig. Also oftmals wird das, glaube ich, vernachlässigt, gerade wenn kalte Körperteile vorliegen. Also wenn das Bein kalt ist, das hat meistens eine ganz große medizinische Relevanz. Also die Fälle haben wir, wie gesagt, sehr, sehr häufig und dem wird einfach nichts weiter beigemessen. Und das finde ich irgendwie erstaunlich. Jetzt als medizinischer Laie würde ich sagen, Mensch, da müssen die Mediziner einfach mehr darauf achten. Das ist ein Indiz dafür, dass es Durchblutungsstörungen gibt, die hinführen können zu einer Problematik, die wir in dem vorliegen.
Ich glaube, dass ein Patient auch den Unterschied, also jeder kennt doch den Unterschied, ob man jetzt einen kalten Fuß hat oder ob man einen sehr seltsam kalten Fuß hat, der kein Gefühl auch hat. Das ist ja nochmal ein Riesenunterschied. Ich weiß doch, wie sich normal kalte Füße anfühlen.
Ja, und da denke ich, da muss man einfach auf den Patienten hören. Viele haben da einfach das Gespür zu sagen, nee, das ist nicht der übliche kalte Fuß, den ich unter die Bettdecke meines Mannes stecken muss, sondern das ist jetzt eine andere Qualität.
Also in diesem Fall war es ja so, man hat etwas länger abgewartet. Man hat schon, glaube ich, der Patientin, in dem Fall Britta, geglaubt, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist, aber die haben ja gesagt, das kommt wieder. Das wird wieder. Also so lange hätten die nicht warten dürfen, sagt der Gutachter.
Genau, das ist jetzt der letzte Punkt. Er sagt, die Verletzung der Arterie wie auch das Compartment-Syndrom wurden fehlerhaft zu spät erkannt. Die Frühsymptome wie ein unerträglicher, durch normale Schmerzmittel nicht beeinflussbarer Schmerz mit Spannungsgefühlen und Sensibilitätsstörungen wurde schlicht ignoriert. Ein Compartment-Syndrom stellt immer einen chirurgischen Notfall dar. Dem ist nicht an dieser Stelle bei Britta nachgekommen worden.
Also ich habe insgesamt drei Fehler gezählt, die hier Relevanz finden in dem Gutachten, was ihr habt erstellen lassen oder Britta hat erstellen lassen. Also bei diesen großen Schäden, und das ist ja wirklich ein großer Schaden bei ihr, ihr musstet sicher wieder klagen.
Ja, die Vermutung ist eigentlich richtig. Es war in dem Fall bei Britta aber nicht so. Wir mussten nicht klagen, aber du hast recht. Je größer das Schadenvolumen an sich ist, umso häufiger geht's ins Klageverfahren. Ja. Weil die Versicherer dann eher drauf setzen, der Patient, die Patientin hat nicht die Nerven, hat nicht das Geld, hat nicht die Muße, um ein langwieriges gerichtliches Verfahren durchzuführen. Er arbeitet dann lieber auch in der Zwischenzeit mit dem Geld, auch wenn es natürlich verzinst werden muss. Wenn man nachher verurteilt wird, muss man ja auch die Zinsen zahlen. Aber viele Versicherer, und das ist in den letzten Jahren doch deutlich angewachsen, gehen bei großen Schadenfällen immer den Weg der gerichtlichen Auseinandersetzung. Hier war es aber nicht so, da war wohl die Vielzahl der Fehler, die teilweise auch als grob zu bezeichnen sind, zu viel für den Versicherer. Und der hat gesagt, okay, wir wollen, Klammer auf, ausnahmsweise, Klammer zu, sage ich jetzt mal an dieser Stelle, hier eine außergerichtliche Regelung herbeiführen.
Werden diese drei Fehler komplett unterschiedlich bewertet oder kommt das hinterher, wenn es dann zu einem Urteil kommt, alles quasi als eins in einen Topf? Ist das irgendwie wichtig, dass man sagt, zu 80% waren es die falschen Platten, die dazu geführt haben und 20% oder ist das
völlig? Nein, das wird nicht weiter aufgegliedert. Wir haben ja gelernt, dass viele einfache Fehler in Summe zu einem groben Fehler führen können. Aber letztendlich, wenn wir einen Fehler haben und einen groben, dann spielt es keine Rolle, ob es noch zwei, drei andere gibt. Dadurch werden die Ansprüche nicht erhöht. Das reicht dann aus, wenn man dann die Kausalität hat. Das reicht für die Haftung aus und dann brauchen wir nicht noch zwei, drei andere Fälle. Das ist dann häufig auch so, dass dann die Frage der Aufklärung gar nicht mehr gerichtlich erörtert wird, weil man schon Haftungstatbestand hat. Und dann kann man sich ersparen, noch weiter zu klären, ob vielleicht noch eine Haftung aus anderem Grunde möglich ist.
Also ich bin auf jeden Fall total geplättet über diesen Fall jetzt gerade, weil normalerweise, wenn ich dann immer gesagt habe, oh Peter, also da sind die Fehler ja völlig klar, die liegen ja auf der Hand, dann kam von dir wieder, ja, aber dem ist nicht so, weil da spielten juristisch wieder ganz andere Sachen rein. Diesmal scheint die Sache ja wirklich klar zu sein. Was habt ihr denn jetzt geltend gemacht?
Also wir haben ein Schmerzensgeld geltend gemacht von 150.000 Euro. Du sprachst vorhin darüber, was ist ein Bein wert?
Ja.
Also 150.000 Euro gibt es ja gar nicht so häufig, wenn man ein Bein verliert. Viele Urteile sprechen einen deutlich geringeren Schmerzensgeldbetrag zu. Hier haben wir uns verständigt im Nachhinein, ich nehme das Ergebnis mal vorweg, auf 125.000 Euro. Die Gegenseite wollte 80.000 Euro zahlen. Wir wollten 150 haben. Wir haben uns auf 125 verständigt. Die viel größere Position, das haben wir ja auch immer wieder, ich sage ja gerne an dieser Stelle, das Schmerzensgeld ist gar nicht so unbedingt immer die höchste Position der Schadensersatzansprüche.
Aber sie braucht Hilfe, sie kann nicht mehr arbeiten gehen. Sie hat noch ein paar Jahre zu leben, hoffen wir sehr. Da muss doch noch was fließen,
genau.
Richtig?
Das ist in erster Linie der Haushaltsführungsschaden. Ja. Sie kann ja ihren Haushalt nicht mehr so ausüben, wie sie das vorher getan hat. Da haben wir einen Betrag von 280.000 Euro, also deutlich höher als das Schmerzensgeld bekommen. Das sollte auch erstmal wieder begrenzt sein bis zum 75. Lebensjahr. Dann immer die üblichen Diskussionen. Wir haben dann uns verständigt bis 81 Jahre. Nach der statistischen Lebenserwartung ist das der Zeitraum bei Britta, der anzusetzen ist. Und da hat sich die Versicherung der Gegenseite auch drauf eingelassen. Verdienstausfallschaden hatten wir geltend gemacht. Der ist aber im Endeffekt dann nicht angefallen, beziehungsweise war nicht nachzuweisen, weil die Rente, die sie bekommen hat, war höher als der Verdienst, den sie vorher hatte.
Mhm.
Und darum hatten wir da keinen Verdienstausfallschaden. Wir hatten noch einen kleinen Betrag für einen Pflegemehraufwand, der bestanden hat. Und darum haben wir uns letztendlich in Summe auf 450.000 Euro verständigt.
Also kann sein, dass ich jetzt eine richtig doofe Frage stelle, aber dieses Geld, was es jetzt außerhalb des Schmerzensgelds für Britta geben soll, Haushaltsführungsschaden, die großen Summen, kriegt man die eigentlich in einem Batzen und zack aufs Konto? Oder ist das ein Prozess über Jahre? Man kriegt immer mal wieder was überwiesen? Oder muss man immer eine Rechnung einreichen? Oder?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage sogar. Da muss man unterscheiden. Also man kann beim Schmerzensgeld auch eine Schmerzensgeldrente geltend machen in gewissen Fällen. Da bekommt man monatlich was. Wenn man sich nicht verständigt auf eine Kapitalisierung, dann bekommt man auch monatlich die Schadensersatzzahlung. Ja, Kapitalisierung, was heißt das? Man bekommt Geld, was hochgerechnet wird, wie im Fall von Britta, jetzt Haushaltsführungsschaden bis zum 81. Lebensjahr. Das bekommt man jetzt schon, ne? Dann ist sie aber 20 Jahre jünger oder 30 Jahre jünger. Also man bekommt Geld schon vorweg, was eigentlich erst in der Zukunft anfällt. Darum muss man sich da gewisse Abzüge gefallen lassen. Man muss quasi die Gelder verzinsen. Man bekommt sie ja früher und sonst wird man die ja in Stufen bekommen und kann das Geld ja quasi anlegen. Und da sind die Streitigkeiten immer, wenn man mit den Versicherungen spricht, welchen Zinssatz setzen wir da an? Und das spielt schon eine große Rolle, ob das 2% sind oder 3% sind. Wir hatten ja auch mal eine Phase des Negativzinses. Da wollten die Versicherer aber nichts von einer Verzinsung wissen im negativen Bereich, dass sie quasi hätten mehr zahlen müssen. Die wollen immer, ne, wir geben Geld und dafür entsprechend hohen Zinssatz ansetzen, weil dann müssen sie im Endeffekt einen geringeren Kapitalbetrag zahlen. Und das ist immer so die Diskussion und da sind die Versicherer meines Erachtens immer auf dem Holzweg, indem sie zu hohe Zinssätze ansetzen. Aber gut, aus deren Sicht kann man das verstehen. Wir diskutieren dann immer darüber, zu welchem Betrag wir kommen. Und aber es ist ja einleuchtend, wenn man das Geld vorher bekommt, bevor es fertig ist, dass man entsprechend sich Abzüge im Rahmen der Kapitalisierung gefallen lassen muss.
Gibt es so einen grundsätzlichen Rat, den du für deine Mandanten hast? Die Rente oder der Batzen auf einmal?
Ja, also wir können es nicht immer selbst entscheiden. Der Versicherer muss ja auch sein Okay geben. Also wir haben Fälle, gerade wenn es um Kinder geht, wo es sinnvoll ist, dass man das wirklich monatlich macht. Das mögen die Versicherer nicht allzu gerne, weil sie müssen ja die Akten dann in Evidenz halten. Man muss jeden Monat schauen, dass gezahlt wird. Man muss jedes Jahr schauen, hat sich was verändert? Gibt es neue Berechnungen für die Höhe der Schadensersatzansprüche? Also das ist nicht immer so im Sinne des Sachbearbeiters. Der möchte natürlich am liebsten die Akte in den Keller bringen können und nichts mehr damit zu tun haben. Darum kommt es sehr oft zu dieser Kapitalisierung. Das gilt aber auch für den Geschädigten. Der möchte auch nicht sein Leben lang jeden Monat daran erinnert werden, dass er geschädigt worden ist, sondern möchte dann das Geld haben und dann auch damit gedanklich abschließen. Also ich würde mal sagen, dass in den meisten Fällen es zu einer Kapitalisierung kommt. Ob das hatten wir auch schon, im Endeffekt die richtige Entscheidung ist, das weiß man erst, wenn man verstorben ist. Und dann weiß man es nicht mehr, dann wissen es nur die Angehörigen, weil man rechnet ja eine Zeit hoch. Jetzt im Fall von Britta rechnen wir den Haushaltsführungsschaden bis zum 81. Lebensjahr. Wenn sie 91 wird, dann hat sie mit Zitronen gehandelt. Und wenn sie nur 61 wird oder 71 wird,
bleibt dann was für die Erben
über, ist es für sie besser gewesen.
Also wenn ich jetzt alles richtig im Kopf mitgerechnet habe, hat Britta im Vergleich 450.000 Euro bekommen?
450.000 Euro kapitalisiert, ja. Sie hätte sicherlich mehr bekommen, wenn wir gesagt haben, wir machen das monatlich, wir gucken jeden Monat Haushaltsführungsschaden, Pflegemehraufwand und so weiter. Aber sie wollte das abgeschlossen haben und das, wie gesagt, kann ich auch gut nachvollziehen. Und diesen Betrag hat sie bekommen, aber das reine Schmerzensgeld, um damit zu enden, was ist ein Bein wert, waren in dem Fall 125.000 Euro wert. Und keiner unserer Hörerinnen und Hörer wird jetzt sagen, dafür gebe ich ein Bein ab für diesen Betrag.
Nein, danke.
Das wird keiner tun und das ist, wie gesagt, meines Erachtens nicht angemessen vergütet.
Und deshalb wünschen wir beide Britta an dieser Stelle auch alles Gute und viel Kraft. Und wir verabschieden uns eigentlich jetzt auch aus der Folge. Und die hört ihr jetzt natürlich wieder eine Woche exklusiv auf RTL Plus, dann auf allen Podcast-Plattformen, wo ihr gerne Podcasts hört. Und ich muss jetzt nach Hause, weil ich habe Hunger und ich möchte mir ein Curry kochen.
Mach das und ich gehe natürlich ins Büro und arbeite weiter.
Kleiner Streber. Wirklich, arbeitest du heute noch?
Ich muss auch am Sonntag, wir haben Sonntag heute noch arbeiten, aber nur, weil ich morgen in Urlaub fahre.
Der feine Herr.
Ja,
da ist er schon wieder weg.
Nein, nicht schon wieder weg, aber das ist eigentlich erst der erste Urlaub dieses Jahr oder der zweite Kurzurlaub dieses Jahr, aber den gönne ich mir mal.
Wir gönnen dir den auch. Und ihr müsst keine Angst haben, wir haben trotzdem nächste Woche eine neue Folge.
Und nächste Woche gibt es eine neue Folge und bis dahin sagen wir
Tschüssi.
Tatort Krankenhaus, der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.